Natur und Mensch. Fangen wir ohne Umschweife mit einer der größten Schwierigkeiten an, nämlich mit der Frage, was ist Natur eigentlich? Sind es unberührte tropische Wälder oder abgelegene Gebirge, deren Gipfel nie ein Mensch bestieg? Was ist mit blühenden Almwiesen in den Alpen, über die schlammfarbene Kühe ziehen, an deren Hälsen große Glocken baumeln? Zählen auch verlassene Tagebaue dazu, auf deren Grund sich Wasser angesammelt hat und wo nun Frösche lautstark quaken? Wahrscheinlich gibt es ebenso viele Definitionen wie Naturliebhaber. Eine ebenso einfache wie gängige lautet: Natur ist das Gegenteil von Kultur, also all das, was der Mensch nicht geschaffen oder verändert hat. Diese Formulierung steckt die Grenzen von Natur sehr hart und klar ab. Andere Auffassungen sehen den Menschen als Bestandteil der Natur und damit auch seine Aktivitäten. Natur und Kultur sind demnach nicht sauber zu trennen. Genau das ist das Problem des modernen Naturschutzes. Was ist denn nun wirklich schützenswert und was gilt als Bedrohung oder gar Zerstörung? Vor Ort eine scheinbar nicht klar zu beantwortende Frage. Sobald der Blick jedoch in die Ferne schweift, sieht die Sache ganz anders aus. Natürlich sollen am Amazonas die Regenwälder in möglichst unberührtem Zustand erhalten bleiben. Auch die Antarktis, völkerrechtlich keinem Staat zugehörig, bleibt bitteschön unangetastet. Die gleiche Einstellung finden Sie auch für andere Gebiete, seien es nun Korallenriffe in Australien oder Urwälder auf Kamtschatka. Im eigenen Umfeld hat dann die butterweiche Regel zu gelten, dass auch die Kulturlandschaft unter besonderen Umständen schutzwürdig wird. Vor allem dann, wenn die ursprüngliche Natur schon komplett verschwunden ist. Ich plädiere mehr für die klare Trennung, denn ansonsten werden auch Ölpalmplantagen auf Borneo eines Tages zur Natur gezählt. Doch ist diese Trennung wirklich so einfach? Ab welcher historischen Epoche möchten wir den Mensch als Störfaktor rechnen? Falls wir unsere Art seit ihrem Bestehen so sehen wollen, wie sieht es dann mit den Vorläufern aus, etwa dem Homo erectus, von dem uns nur winzige Unterschiede trennen? Das sind viele Fragen, auf die es keine klare Antwort gibt. Ich selbst würde die Trennlinie beim Übergang vom Jäger und Sammler zum Bauern sehen. Hier ist die Schnittstelle, ab der eine gezielte Zucht und damit eine Veränderung der Arten einsetzt. Hier beginnt die bewusste Veränderung der Landschaft und ihre Umformung zu einem Ökosystem, das komplett den Bedürfnissen des Menschen unterworfen wird. Auch erste irreversible Störungen der Umwelt werden sichtbar, etwa durch den Einsatz von Pflügen. Sie verschmieren beim Ziehen durch den Boden tiefere Schichten. Diese sogenannte Pflugsohle bleibt für Zehntausende von Jahren im Boden erhalten und sorgt dafür, dass hier Wasser nur schlecht abfließen kann. Auch Sauerstoff vermag die Sperrschicht nicht zu überwinden. In der Folge verfaulen die Wurzeln vieler Baumarten immer dann, wenn sie versuchen hindurchzudringen, sodass sich ein flacher Wurzelteller ausbildet. Die Standfestigkeit leidet, und ab einer bestimmten Höhe, meist um 25 Meter, wird die Hebelwirkung bei Sturm so groß, dass die Stämme umkippen. Genau wie die Vögel oder Bären, die wir uns bereits angeschaut haben, beeinflussen auch wir den Wald und die Zusammensetzung der Baumarten. Und das nicht nur über die zufälligen Änderungen, die wir mit unserer Landwirtschaft verursachen. Auf 98% der mit Bäumen bestandenen Fläche pflanzen, pflegen und ernten wir in Deutschland mittlerweile im industriellen Maßstab. Doch selbst unsere steinzeitlichen Ahnen, die weder mit Pflug noch mit Säge, sondern nur mit Pfeil und Bogen unterwegs waren, haben die Natur schon ordentlich durcheinandergebracht. Daher würde ich gerne mit Ihnen einen Blick in die Vergangenheit werfen, einige Jahrtausende zurück, um zu schauen, was unsere Vorfahren mit ihren bescheidenen Mitteln bewirkt haben.